Bevor ich jetzt anfange, könnt ihr doch einfach mal ganz schnell eurem Nachbarn sagen, wohin eure nächste Reise geht. Vielleicht schon über Ostern. Ich meine, hier sind weniger Leute als normal. Viele sind schon unterwegs, aber vielleicht wisst ihr, wo eure nächste Reise hingeht. Ich weiß, dass manche morgen schon aufbrechen nach Cuxhaven. Da fahren wir mit 160 Leuten aus dem Christustreff auf eine Freizeit. Das wird sicher schön, vor allen Dingen, wo das Wetter jetzt so toll werden soll. Sind wir ganz voller freudiger Erwartung. Vielleicht fährst du über Ostern weg, vielleicht fährst du erst im Sommer mit nach Norwegen oder woanders hin. Also irgendwelche Reisen haben wir vor uns. Und heute Abend geht es auch um eine Reise, nämlich die Reise von Jesus nach Jerusalem. Jetzt kennt man ja die Reise nach Jerusalem eigentlich nur noch als Spiel, wo immer ein Stuhl zu wenig ist und man muss da rumrasen. Bei Hochzeiten ist das immer noch ein beliebtes Spiel. Ansonsten früher in Kinderzeiten irgendwie hat man das gespielt, die Reise nach Jerusalem. Es ist unfair immer, dass Leute mit Körpermasse sich da durchsetzen konnten und man selber gucken musste, wo man bleibt und vielleicht noch den anderen zugucken konnte, wie sie dann nach Jerusalem reisen. Heute wollen wir uns angucken, wie Jesus nach Jerusalem reiste. Der Weg von Jesus nach Jerusalem. Mein erster Weg nach Jerusalem war wunderschön, sehr romantisch. Es war nämlich meine Hochzeitsreise oder unsere Hochzeitsreise, müsste ich ja sagen. Roland ist ja hier. Er war auch dabei. Das erste Mal so viel Geld zusammengekratzt, dass wir gesagt haben, bei einer Hochzeit, da kann man sich das mal leisten. Wir fahren nach Jerusalem. Und ich war voll begeistert. Es war voller Erwartungen für mich, natürlich wegen der Hochzeitsreise, aber auch wegen Israel. Und dann fing das ganz spektakulär an, in einem mini kleinen Zimmerchen, wo kein Fenster war und so weiter. Es war alles sehr abenteuerlich und blieb auch abenteuerlich. Eine schöne Erinnerung, eine tolle Zeit, und ich kann nur jedem raten, irgendwann im Leben mal nach Jerusalem zu fahren und sich das zu gönnen. Vielleicht auch ins Johanniterhospiz. Der Christustreff hat da ja günstige Angebote, dass man da wohnen kann in einem geschützten Rahmen. Vielleicht auch mal ein Praktikum machen kann. Jerusalem ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber es hat alles zwei Seiten. Und das ist so ein bisschen das Motto, das sich durch meine Predigt durchzieht. Alles hat zwei Seiten. Unsere Hochzeitsreise, romantisch, schön, wunderbar. Die andere Seite begegnete mir, als wir zum ersten Mal in einer Bank waren und Geld wechseln wollten. Ich war natürlich vollkommen verklärt von der Hochzeit und von allem. Und dann steht plötzlich ein alter Mann neben mir und spricht mich auf Deutsch an und sagt, kennen Sie die Stadt Frankfurt? Und ich merkte, das war ein Holocaust-Überlebender, der mich auf Deutsch ansprach, um etwas aus seiner alten Heimat zu hören. Jetzt bin ich noch von einer Generation, wo wir sehr stark den Krieg und den Nationalsozialismus in der Schule und überall aufgearbeitet haben und auch ein sehr, sehr schlechtes Gewissen hatten, obwohl ich nie am Krieg oder irgendwelchen Dingen da beteiligt war. Aber mein Vater, mein Großvater, meine Onkel, ich hatte sofort ein ganz, ganz schlechtes Gewissen und ich konnte diesem armen Mann nichts antworten. Mir schossen die Tränen in die Augen, ich fühlte mich schuldig. Es war alle Romantik vorbei in dem Moment. Ich bin aus der Bank rausgestürzt und dachte, ich will hier nie wieder hin. Das halte ich gar nicht aus. Alles hat zwei Seiten. Und diese beiden Erfahrungen, diese wunderschöne Hochzeitsreise und diese erschreckende Begegnung mit jemandem, der über das Leiden viel zu erzählen hatte, die beiden Pole, die kommen heute in meinen drei Punkten immer wieder vor. Alles hat zwei Seiten. Erstens, Jubel und Leiden hat zwei Seiten. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er weiß, was ihn dort erwarten wird. Er weiß, er ist unterwegs in das Leiden. Er wusste das, als er in diese Welt kam, dass dieser Weg ihm bevorsteht. Aber natürlich hatte er als Mensch sich hier auch angefreundet mit Menschen, Hatte er Beziehungen aufgebaut? Hatte er dieses Leben genossen? Hatte Spaß gehabt? War so richtig integriert? Hatte seine Freunde, seine Jünger um sich? Liebte seine Familie? Liebte die Menschen? Und er wusste, jetzt kommt der schwerste Teil des Lebens, jetzt kommt der Weg in den Tod. So macht er sich auf nach Jerusalem. Ich will uns das mal vorlesen. Nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hatte, ging er nach Jerusalem. In der Nähe der Dörfer, jetzt kann ich das gar nicht lesen, Bethphage und Bethanien, die beide am Ölberg liegen, schickte er seine Jünger voraus. Wenn ihr in dieses Dorf kommt, werdet ihr einen jungen Esel finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da macht, man könnte ja meinen, die klauen, sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger fanden den Esel, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie ihn losbanden, fragten die Besitzer, was macht ihr denn da? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Und sie brachten den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die begeisterten Menschen ihre Kleider auf der Straße aus. Sie wollten Jesus wie einen König empfangen. Als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren und Jerusalem vor ihnen lag, jubelten und sangen die Menschen. Sie danken Gott für die vielen herrlichen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie, Heil dem König, den Gott uns sendet. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Mensch, Meister, verbiete das deinen Leuten, das ist Gotteslästerung. Er antwortete ihnen nur, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Der Einzug Jesu nach Jerusalem. Ihr habt euch sicher gefragt, warum wir hier die Kleidung hingelegt haben. Also wem wirklich kalt wird heute hier in der Kirche, der darf sich gern bedienen. Aber eigentlich soll uns das an diesen Einzug von Jesus nach Jerusalem erinnern. Jesus benutzt einen einfachen Esel. Ich war letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf einer Dienstreise sozusagen. Ich musste von ganz im Norden, nördlich von Hamburg, früh morgens zurück nach Wesel, in die Gegend von Wesel, weil da eine Konfirmation war. Also hatte ich mir einen Leihwagen gemietet von dort oben und hatte einen ganz kleinen Wagen bestellt. Und was bekam ich? Ein BMW Cabriolet. Das war natürlich super gut zum gleichen Preis. Und zwar wollten die den Wagen gerne überführen. Der sollte nicht da oben rumstehen. Den war wohl lieber, dass der in Wesel rumsteht. Auf jeden Fall hatte ich ein super tolles Auto und bin mit 220 über die Autobahn geflitzt. Und ich dachte, das ist doch so ein herrschaftliches Auto. Obwohl ich ehrlich sagen muss, als ich da drin saß, dachte ich, oh Mann, ich hätte lieber so ein Golf oder Polo oder irgendwie sowas jetzt gefahren, weil erstens sitzt man sehr, sehr tief und unbequem und zweitens ist der wahnsinnig laut durch dieses Verdeck. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch so ein Auto gefahren ist, aber er fährt schön schnell. Wenn mein Navi mich noch richtig geführt hätte und nicht irgendwie über irgendwelche Fähren hätte führen wollen, dann wäre ich auch noch pünktlich angekommen. Bei Jesus steht ein Esel bereit. Jesus weiß das. Sein Weg ist vorbereitet. Bis hin in die Transportmöglichkeiten, wie er in die Stadt einreitet. Ein Esel, auf dem noch keiner geritten ist. Ein ganz besonderer Esel sozusagen. Ich erinnere mich an eine Weltkonferenz 1989 in Manila, wo eine Inderin über diesen Text sprach, Juliet Thomas. Und sie erzählte darüber, dass wir im Reich Gottes oft oder in der Gemeinde oft etwas darstellen wollen. Wir wollen wichtig sein. Ich bin der Leiter von diesem Kreis oder ich mache dies oder ich bin das oder ich bin ausgebildet oder ich kann was. Aber sie sagt, eigentlich möchte ich der Esel sein, auf dem Jesus in diese Welt hineinreitet. Du musst eigentlich nur ein Esel sein. Das reicht. Du musst nicht besonders schlau sein, du musst nicht besonders schön sein, du musst nicht besonders begabt sein. Du kannst dich Jesus zur Verfügung stellen, wie du bist. So hat sie das damals dargestellt und ich fand das sehr beeindruckend, weil sie das auch so lebt. einfach nur für Jesus zur Verfügung stehen. Es gibt eine Spannung hier zwischen dem Jubel und der Angst echter Freunde von Jesus. Die Jünger haben eigentlich Angst vor diesem Weg nach Jerusalem. Denn Jesus hat ihnen vorausgesagt, was jetzt kommt, das wird sehr, sehr schwer. Ich werde diesen Weg in das Leiden hineingehen. Doch sie wollten das nicht unbedingt. Sie hatten ganz andere Erwartungen an Jesus. Sie sind nicht unbedingt die, die sagen, ja, Jesus, wir gehen mit dir. Natürlich sagen sie das. Aber in das Leiden hinein? Jesus, kann das sein? Bist du nicht gekommen, um die Römer zu vertreiben? Bist du nicht gekommen, um zu herrschen? Bist du nicht mächtig? Hast du nicht viele Wunder getan? Wieso redest du von Leiden? Die zwei Seiten. Jubel beim Einzug. Die Leute legen ihre Kleider auf den Weg, als ob sie einen König empfangen. Sie sind begeistert. Endlich ist mal was los. Endlich ist man live dabei, wenn eine wichtige Person kommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon im Fernsehen mitbekommen habt, wie jetzt im Moment in Baden-Baden die Situation ist, wie da alles abgeriegelt wird und selbst die Kinder auf dem Weg von zu Hause von Polizisten begleitet werden müssen, weil Barack Obama kommt und jetzt natürlich die ganze Stadt abgeriegelt ist und Sicherheitsvorkehrungen und jeder versucht noch irgendwie nah dran zu kommen und dabei zu sein, aber es wird natürlich alles abgeschirmt. Bei Jesus, bei seinem Einzug als Herr der Welt in diese Welt, nach Jerusalem, auf dem Weg ins Leiden hinein, konnte jeder dabei sein und seiner Begeisterung richtig Ausdruck geben. Er hatte es verdient, das Lob. Er hatte viele Wunder getan und in der Masse der Leute, die selber auf dem Pilgerweg nach Jerusalem waren, waren bestimmt viele, die irgendwo einen Verwandten hatten, einen Bekannten, einen Onkel von einem Verwandten oder einem Nachbarn oder was auch immer für eine Beziehung zu Menschen, die selber entweder ein Wunder erlebt hatten oder dabei gewesen waren, als Jesus ein Wunder tat oder davon gehört hatten. Es hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dieser Jesus kann Wunder tun. An dem ist etwas besonders. Der bringt Veränderung, der macht alles neu. Jubel und Angst, Jubel und Leiden, zwei Seiten einer Medaille. Jesus auf dem Weg ins Leiden. Das mit dem Leiden, das haben wir ja nicht so gern. Wir wollen ja eigentlich diesen Jubelweg. Wir wollen ja eigentlich bewahrt und fröhlich durchs Leben gehen. Aber Jesus ist selber in das Leiden gegangen und er mutet uns als Menschen auch ganz schön viel Leiden zu. Und ich weiß, dass auch hier unter uns viele Menschen sind, die an einer Stelle leiden oder an vielen Stellen leiden. Ob gesundheitlich oder durch Konflikte, ob durch persönliche Not, selbst verschuldet oder durch andere verschuldet. Es gibt viel Leiden und Jesus macht sich auf den Weg in unser Leiden hinein. Die ersten Christen haben von dem Leiden noch eine ganz schöne Portion abbekommen, denn sie wurden gleich von Anfang an verfolgt. Ein Märtyrer der alten Kirche wollte ich euch gerne vorstellen. Ich mache es ganz kurz. Im Jahr 69 wurde er geboren, Polycarp von Smyrna. Er ist immerhin 86 Jahre alt geworden, aber er ist nicht lebenssatt im Bett gestorben, sondern in einem Zirkus, also nicht so ein Zirkus, wie wir den heute kennen, mit schönen akrobatischen Übungen, sondern in einer Arena, in der Menschen zur Beschaulustigung, zum Vergnügen für andere hingerichtet wurden, auf brutalste Weise. Den Tieren vorgeworfen zum Fraß, die kämpfen mussten, bis einer dann überlebte und der andere umkam. Bei Polycarp war es so, dass er von einer Reise zurückkam. Er hatte sich mit jemandem getroffen in Rom, um zu klären, wann jetzt genau Ostern gefeiert werden soll. Weil die östliche Kirche feierte Ostern an dem jüdischen Passafest, egal welcher Wochentag das war. Und die westliche Kirche feierte Ostern am ersten Sonntag nach dem Passach. Es war keine Einigung möglich. Er kam nach Hause und wurde verhaftet. Er sollte den Tieren vorgeworfen werden im Zirkus. Der Prokonsul forderte ihn auf, Christus zu verleugnen. und dann ein freier Mann zu sein. Doch das hat er nicht. Was macht er? Er lädt den Prokonsul ein und sagt, ich kann dir erklären, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht. Also sozusagen, er lädt zu einem Alpha-Kurs oder Glaubenskurs ein und sagt hier, bevor du mich hinrichtest, kann ich dir nochmal eben erklären, was es mit Jesus überhaupt auf sich hat, weil diesen Glauben werde ich nicht verleugnen. Du kannst mich umbringen, aber lass mich dir wenigstens noch erklären, warum ich sterbe, was mir daran so wichtig ist. Der Prokonsul beschließt, dass er hingerichtet werden soll. Der Programmpunkt im Zirkus, wo man den Tieren vorgeworfen wird, der ist schon abgehakt. Das haben schon andere Leute gemacht. Also beschließt man, Polycarp soll bei lebendigem Leib verbrannt werden. Die Leute sind schnell dabei, sie richten einen Scheiterhaufen auf. Und jetzt kommt die Legende über ihn. Man sagt, dass es wunderbar gerochen hat, es gab einen Wohlgeruch und er brannte nicht. Und man musste ihn erdolchen. Also er ist gestorben für seinen Glauben. Aber er hat ein Zeugnis hinterlassen. Sein Weg in das Leiden hinein war ein glorreicher Weg. Er hat sich seinen Glauben nicht nehmen lassen. Er hat sich nicht kaputt machen lassen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er hat es Polycarp von Smyrna vorgemacht, wie man mit Lobpreis im Herzen vielleicht sogar in das Leiden hineingehen kann. Alles hat zwei Seiten. Lob und Leiden hat zwei Seiten. Ansehen und Durchblick sind zwei Seiten. Was sehen die Menschen, wenn sie Jesus sehen? Was siehst du, wenn du Jesus siehst? Vielleicht eine Minute mit dem Nachbarn. Was denkst du, wenn du an Jesus denkst? Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus? Eine Minute eben dem Nachbarn mitteilen, was ihr darüber denkt. Die Menschen, die Jesus einziehen sahen in Jerusalem, sahen ganz unterschiedliche Dinge in ihm. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Manche sahen in ihm die Erfüllung aller Wünsche, den Wundertäter. Und wir sehen auch, wenn wir die Jesusbilder durch die Jahrhunderte sehen, dass Jesus immer unter einem anderen Aspekt gesehen wurde. Ganz interessant, wie Menschen Jesus sehen, wie auch das Bild, was wir von Jesus haben, beeinflusst ist von der Zeit, in der wir leben. Was für einen Jesus wir uns vorstellen. Es ist sehr schwer, und da sind wir uns wahrscheinlich über viele Jahrhunderte immer wieder sehr ähnlich, uns diesen leidenden Jesus vorzustellen. Wir wollen einen Jesus, der für uns da ist. Ich will jetzt keine Lieder zitieren, die wir hier manchmal singen, aber ich sag mal einige andere Begriffe. Mein Wunscherfüller, mein Glücklichmacher, mein Seelentröster. Es gibt so Lieder, da wird mir ganz anders, wo ich denke, ist das wirklich Jesus? Ist er wirklich dazu da, mich glücklich zu machen? Ist er so ein Automat, so eine Maschine, eine Versicherung, die ich abgeschlossen habe, dass es mir gut geht in meinem Leben und dass ich von allem Leiden befreit bin? Und wenn ich da mal krank bin, dann betet man, dann werde ich auch wieder gesund. Alles hat zwei Seiten. Ja, Jesus ist der, der Krankheiten heilt. Und das erleben wir immer wieder, auch hier im Christustreff. Ja, Jesus ist der, der unserer Seele gut tut, der uns sehr, sehr glücklich machen kann, der auch viele Wünsche erfüllt, der uns Gutes tut, der uns liebt, unendlich liebt und ganz für uns da ist und jedes Haar auf unserem Kopf gezählt hat, egal wie viele oder wenige da noch da sind. Er ist der, der sich für uns interessiert, sich für uns einsetzt. Aber er ist auch der, der in das Leiden hineinging und der uns auch in das Leiden begleitet. Ich möchte jetzt den Bastian bitten, dass er uns aus Jesaja 53 einige Verse vorliest, die beschreiben, wie Jesus eigentlich ist. Und du liest mal nur bis hier.
Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass es Gottes ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie ein Jungtrieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen? Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen.
Danke. Das ist ein realistisches Bild von Jesus. Jesus, der in das Leiden hineingeht, auf dem Weg nach Jerusalem. Zwei Seiten. Der Lobpreis derer, die Wunder erlebt haben, und das Leiden, die realistische Sicht auf Jesus, der uns nicht alleine lässt im Leiden. Und drittens, ganz kurz, alles hat zwei Seiten, Rückenwind und Gegenwind. Die einen jubeln und die anderen meckern. Die schreien, halt, stopp, das ist doch Gotteslästerung. Wo Jesus hinkommt, gibt es Gegenwind. Und das ist keine neue Erscheinung. Das ist auch keine Erscheinung, die nur in manchen Ländern auftritt, sondern das gibt es weltweit. Da, wo Jesus Menschen in Bewegung setzt, gibt es Gegenwind. Weil sie sein Wesen nicht verstehen, weil sie sein Handeln nicht verstehen, weil sie nicht wissen, wer er eigentlich ist. Das gab es schon früher. Ich erinnere mich an Zeiten in der Uni in Duisburg, wo ich noch studiert habe, wo man uns den Büchertisch umgeschmissen hat, weil man fand, wir hätten kein Recht dazu stehen als Christen. Es gab Situationen, wo man angegriffen wurde, verbal oder auch anders. Die gab es immer wieder. Und ich denke, die werden auch wieder kommen. Oder sind auch schon da. Der Gegenwind, der Jesus entgegenschlug, der wird auch uns entgegenschlagen als Christen. Wie reagieren wir darauf? Hoffentlich so, wie Jesus es getan hat. Mit Liebe, mit dem Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus geht in das Leiden hinein. Auf dem Weg nach Jerusalem heißt, auf dem Weg in das Leiden. Wir gehen jetzt alle in die Passionszeit. Wir werden uns noch mehr mit dem Leiden und Sterben Jesu beschäftigen. Und natürlich mit der Auferstehung. Natürlich müssen wir das Leiden von der Auferstehung her sehen. Es wird ein Ende haben. Wenn wir bei Jesus ankommen, wird es keine Krankheit mehr geben, wird es kein Leid mehr geben, wird es keinen Tod mehr geben, wird es keine Tränen mehr geben. Aber bis dahin ist Jesus mit uns unterwegs. Nicht nur nach Jerusalem, sondern da, wohin, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir ihm dienen, wo wir ihn suchen, wo wir ihn finden. Mitten im Leben, mitten im Lobpreis, mitten im Leid. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du keinen Weg um das Leiden herumgegangen bist, sondern dass du mitten hineingegangen bist. Dass du uns und unser Leiden verstehst, dass du die Krankheit, die Schmerzen, die Not unseres Lebens, die Schuld auf dich genommen hast. Dass du uns verstehst, dass du uns tragen kannst, so wie du uns mit ans Kreuz getragen hast. Danke, dass du uns erträgst. Danke, dass du uns dein Lob in den Mund legst, weil wir wissen, du bist auferstanden, du bist der Herr. Du schenkst auch uns das neue Leben. Wir wollen dich loben, weil du Wunder tust unter uns, weil bei dir beide Seiten zusammengehören, weil du herrschst und weil du dienst. Weil wir dich loben und weil wir dir vertrauen können mitten in traurigen Zeiten und wenn wir kein Lob mehr finden. Danke für deine Gegenwart, jeden Tag unseres Lebens. Amen.